Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Schnallt euch an, denn auch diese Folge starten wir mit nicht abgesprochenen Film- und Serienempfehlungen. Nur so viel sei verraten, es sind einige spitze Zähne mit dabei. Hinzu kommen aktuelle Kinoreleases, eine Kruse'sche Erfolgsgeschichte und neue Streaming-Beerdigungen. Abgerundet wird die wilde Fahrt mit ersten bewegten Eindrücken zu The Last of Us und einer ganz besonderen Getränkelieferung. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mhm. So, um thematisch einzufallen oder zu ergänzen, was der tolle Intro-Sprecher da schon getan hat, eine wilde Reise wird's, Achterbahnfahrten, Analogien, keine Ahnung. Ich habe mir überlegt, mit wem könnte ich denn sonst da so in meiner Gondel sitzen, wenn nicht mit dir, lieber Ronny, bester Mitfahrer, den ich mir vorstellen kann. Herzlich willkommen.
Danke, lieber Alex, für diese äußerst rasante Anmoderation zusammen mit dir in der wilden Maus.
Genau, ich wollte gerade sagen.
So eine kleine starke Zuckerwatte zwischen
Runde,
uns.
Runde.
Yeah. Jahrmarkt-Feeling heute. Warum denn nicht, Alex? Warum denn nicht?
Ja, genau. Es hat gar nichts mit den Temperaturen zu tun, dass du gebrannte Nüsse riechst, Ronny. Mandeln sind das ja, ne?
Ist das dann auch, dass man entweder das, gebrannte Mandeln irgendwo in der Nähe hat oder Schlaganfall? Zählt das auch in die Richtung?
Ja, das war Toast, glaube ich.
Okay, verstehe. Gut. Trotzdem mal bevor die Leute mal
komplett abgehängt haben, erzähle ich dir mal weiter, dass ich auch komplett abgehängt bin, als ich tatsächlich in unsere Aufzeichnung geguckt habe. Wir beginnen ja üblicherweise, mittlerweile ist es ja erfolgreich etabliert und gar nicht mehr so neu mit unseren Reviews. Und da steht da nicht irgendwie 1 oder 2, da steht da 1,1. Hast du jetzt nur ein Zehntel von was mitgebracht oder bedeutet das ein Film und eine Serie, maybe?
Ersteres, Alex. Tatsächlich habe ich aufgeschrieben, Alex, hör zu, ich bringe 1,1 Reviews mit.
Genau. Ich hab einen Spielfilm geguckt und von einer Serie eine Episode.
Richtig, Alex. Und damit kann ich quasi direkt in meine Reviews starten, wenn du magst. Wenn wir einfach das Tempo hochhalten wollen.
Naja, bevor wir verglühen in einem Moment von, ja, keine Ahnung.
Ja, gib dir hart. Ja, lass doch noch. Formulier doch noch aus, wenn du magst.
Nee, lass.
Okay,
wird nicht mehr besser, glaube ich.
Folgendes, vielleicht haben es die meisten jetzt schon erahnt, die uns gerade zuhören. Ich habe eine Folge geguckt, und zwar, weil ich mich jetzt noch 9 Wochen auf die weiteren Folgen gedulden muss, und zwar House of the Dragon, Folge 1.
Oh mon Dieu.
Das neue HBO, hoffentlich wahrscheinlich aus der ihrer Warte, Flaggschiff, das sie da jetzt an den Start gebracht haben.
HBO-Start aller Zeiten, 10 Millionen Haushalte, Baby!
Das wollte ich gerade sagen, 10 Folgen, die 10 ist vielleicht so jetzt eine Zahl, die da ganz gut ankommt bei HBO. Ja, richtig gerade rausgeknödelt, für die, die es nicht gehört haben. 10 Millionen Zuschauer, erfolgreichster Serienstart auf HBO.
Es lässt mich so komplett kalt, ne, um halt hier Drachenterminologie zu benutzen.
Der Hype scheint nicht abzureißen. Und ich war
interessant,
ja auch,
ne?
Ich habe ja auch gesagt, mich hat es auch kalt gelassen. Aber tatsächlich, meine Freundin kam und meinte so, ist der jetzt nicht hier? Und wollen wir nicht mal doch noch mal reingucken? Einfach so aus Interesse?
Hab ich gesagt, das okay. Nennt man im Englischen Morbid Curiosity. Ne? Also dieses gucken, ob es wirklich tot ist, das Game of Thrones Zeug.
Ah, so ein bisschen vielleicht schon. Ne? Soll ich dir mal sagen, wie ich es empfunden habe?
Mhm.
Die erste Folge, Regie geführt von Miguel Sapochnik, und der hat ja hier wirklich die besten Game of Thrones Folgen mit abgeliefert, die man sich da vorstellen kann. Hashtag Battle of the Bastards, ich erwähne es immer wieder gerne.
Ja, aber kurze Zwischenfrage, da ist jetzt nicht mehr das dynamische Duo dabei, ne?
Nee, das ist quasi hier D.B. Weiss und Dingsbums, die sind ja quasi jetzt raus. Die machen jetzt ihre Star Wars
Netflix,
Filme.
Magic, Star Wars Filme, alles davon.
Oder auch nicht, ja.
Ja.
Naja, also die Handlung, um es nochmal, die wird ja auch nochmal mit einer Tafel ins Gesicht geschmissen vor Start der ersten Folge, spielt 170 Jahre vor dem Mad King, beziehungsweise der Geburt von der Daenerys Targaryen. Also der eine oder andere wird sich noch erinnern vielleicht.
Das 170 Jahre vorher.
170 Jahre vorher, genau.
Also ist gar nicht so wahnsinnig weit
ist
weg.
Ist gar nicht so lange vorher weg und es wird ja in der ersten Folge schon porträtiert. Drachen überall, wo ich dann dachte, okay, in 170 Jahren hat man das Thema anscheinend komplett vergessen.
Ja, gehabt. niemand kann sich mehr daran erinnern, gibt keine...
Ja, ja.
Also, weil bei Game of Thrones fühlte sich an, als wäre es locker 1000 Jahre her.
Ja, das fand ich auch so ein bisschen komisch, wo die erste Folge jetzt von House of the Dragon eingestiegen ist. Naja, genau, Drachen werden auch audiovisuell direkt dann ins Gesicht geworfen und da dachte ich so, ah, ist das Animationsniveau, was ich von den letzten Game of Thrones Staffeln gewohnt war? Ich war mir nicht so ganz sicher.
So schlimm?
Nee, ich möchte nicht sagen schlimm, aber es war auch ein anderes Art-Design. Es war so eine Art Güldner-Drache. Nicht so schlimm wie bei The Witcher, aber er ist quasi heller und dadurch dachte ich so, sieht er gleichwertig aus?
Aber du sagst viel Animation, also viel VFX. Nee, ist das so ein bisschen also diese erste Episode, wo so ein bisschen...
Es ist zumindest die erste Szene, wo sie dich einordnen mit Drachen. Guckt, es geht um Drachen bei House of the Dragon und da kommt ein Drache. On the nose. Und danach hat sich aber so ein Stadt... Panorama-Shot angeschlossen mit Lensflare und da dachte ich so, huh, das sieht aber auch richtig wackelig gerade aus, was er da abliefert. Also holy moly, jetzt guckt aber mal, dass er die 10 Millionen oder was auch immer hier die Folgen jeweils gekostet haben, ordentlich eingefangen bekommt.
Und du bist noch nicht mit 4K HDR unterwegs, ne?
Ich bin immer noch nicht mit 4K HDR unterwegs. Mm. Aber sowas fällt dann trotzdem auf, wenn es einfach vom Compositing komisch aussieht.
Ja.
Ansonsten bleiben wir mal hier wieder bodenständig. Ansonsten sieht es gut aus. Er sieht natürlich größer aus als Game of Thrones Staffel 1. Die haben ja auch ein bisschen kleiner noch angefangen.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, noch nicht so astrein wie die letzten Staffeln von Game of Thrones. Also mal gucken. Geschichte, auch hier benutze ich das Wort nochmal, wesentlich bodenständiger. Es dreht sich ja jetzt nur noch um eine Familie, nämlich die Familie der Drachen. Das heißt, der Spielraum, auch jetzt in der ersten Folge, ist erstmal überschaubar oder schneller überschaubar als bei Game of Thrones damals, wo du erstmal mit 5, 6 Familien dann überschüttet wurdest. Und... Das scheint sich abzuzeichnen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, habe mich ja auch ein bisschen versucht, halt vorher nicht so in die Tiefe zu informieren. Es spielt anscheinend auf 2 Zeitebenen, House of the Dragon. Und da bin ich mal gespannt, wie das austüftelt, ob sie das durchziehen oder ob das jetzt nur so ein kleiner Zeitsprung irgendwo in der ersten Staffel ist, der da drin vorkommt. Und ich bin mit den Figuren noch nicht so richtig warm geworden. Matt Smith spielt ja mit, der spielt hier einen der Targaryens. Das ist recht blatt. Mhm. Szene 1, ah okay, das ist das Arschloch. Er hält da bis zum Schluss der letzten Episode auch fort, das Image. Da weiß ich noch nicht, ob sie da genauso ein feines Händchen haben wie bei Game of Thrones. So in der ersten Hälfte vor allem.
Okay.
Ansonsten muss man sagen, fazitmäßig jetzt nur mal die erste Folge, ja. Also man besinnt sich, glaube ich, schon auf die alten Stärken. Es wird sehr viel geredet und es zeichnen sich schon die ersten Intrigen ab. Trotzdem muss man aber sagen, der Reiz, auch weil wir jetzt da wieder drauf gestoßen sind, zerrt vor allem an der Mutterserie, an dieser Faszination der Mutterserie Game of Thrones, vor allem, wo sie noch so stark war in der ersten Hälfte. Und ja, Effekte, Charaktere, das muss ich alles noch beweisen. Bin gespannt, ob dieser Stoff nur innerhalb einer Familie genug bereithält, um da wirklich zu überzeugen. Zuschauer tatsächlich auch sind begeistert. 82% nur bei den Kritikern, 88% eben bei den Zuschauern und eine 9,0 bei IMDb für die erste Folge. Das ist schon sportlich.
Ja.
Ich habe mich da erstmal noch ein bisschen bedeckt und sag so, ja, ich habe ein, zwei so Sachen querliegen. 4,0 starte ich mal mit, weil der alte Hype ist tatsächlich wieder so ein bisschen entfacht, aber wie sie es jetzt austüftelt, da muss man mal gucken. Aber okay. Es ist jetzt dann kein Rohrkrepierer, dass du sagst, geht gar nicht, sondern es greift das schon ganz gut auf.
Okay, eine Anmerkung, eine Frage.
Gerne.
Dazu. Anmerkung ist, ja, ich finde der Vergleich zu Staffel 1 Game of Thrones hinkt gewaltig, weil das ist nun mal jetzt hier die Spin-Off-Serie und du trittst dann nun mal in die Fußstapfen von nicht Staffel 1 und auch nicht von Staffel 8 oder so, sondern von Staffel 1 bis 8. Mhm. Und ich weiß nicht, ob daran gemessen es halt ein bisschen gemein ist, weil es können sie, glaube ich, nur verlieren im Zweifel, ne? Diesen Vergleich so ein Stück weit, weil das nochmal so zu wiederholen, ich glaube nicht, dass es so easy ist, sonst würden das, glaube ich, alle machen.
Ich habe es ja fast ja auch ins positive Licht gerückt, ne? Also die erzählerische Stärke auch der ersten Staffel, aber dafür audiovisuell natürlich, ja, weiß ich nicht.
Und Frage, aber dann doch auf jeden Fall gut genug, damit du sagst, wir ziehen das jetzt durch hier, die erste Staffel, also jede Woche wird jetzt geguckt Fleißig?
Also wenn es sich jetzt nicht abzeichnet, dass es halt also wirklich abstürzt im wahrsten Sinne, dann werden wir das erstmal weiterverfolgen, ja.
Okay, na, das klingt erstmal nicht schlecht.
Also da muss schon viel passieren, um da jetzt mit so einem soliden Einstieg zu sagen, ne, also breche ich ab, geht yes. gar nicht. Deshalb mal schauen. Weil ich glaube, der große Reveal wird nicht in der zweiten oder dritten Folge kommen. Ich glaube, das läuft auf dem Staffelfinale hinaus, was immer auch da passieren wird. Das war mein 0,1. Review-Exemplar, was ich heute mitgebracht habe. 9 Folgen muss ich noch warten, also frag mich nochmal in 9 bis 10 Wochen.
So, ich habe heute zur Abwechslung mal ausschließlich Spielfilme mitgebracht. Mindestens mit meiner Eröffnung, hast du nicht kommen sehen, ist schon ewig in meinem Backlog. Ich stehe ja auf gute Action, gerne in Kombination mit Martial Arts. Mhm. Und 2020 erschien ein Film, der heißt The Swordsman. Und das ist quasi ein Versuch von so Schwertkunst, Martial Arts aus Korea.
Okay. Halt, welches Korea?
Ja. Nee, aber normalerweise, wenn, dann ist es entweder Japan oder China oder jetzt bei The Raid, wegen mir halt vielleicht noch so ein bisschen Indonesien, ne? Mhm. Aber primär, dann kennt man das so vielleicht, wie gesagt, aus China oder Japan. Also in Korea war ich interessiert. Und der hat tatsächlich, Stand jetzt, im IMDb auch eine 6,8. So, erstmal vorweg. Das ist schon relativ ordentlich. So, und dann spielt auch noch der Joe Taslim mit. Der ist bekannt geworden als Bösewicht in The Raid und The Raid 2. Mhm. Und spielt auch bei HBO The Warrior eine große Rolle. Sehe ich sehr, sehr gerne. Alles quasi, ne, Weichen gestellt für, das wird mega. Wurde es dann aber nur so sehr begrenzt, muss ich gestehen. Die Action ist durchaus gut gemacht, weil es primär einen Fokus legt auf Schwertkampf. Also es spielt quasi in den vergangenen Jahrhunderten in Korea, wo die chinesischen Einwanderer oder Einfallenden sozusagen an der Grenze klopfen, porträtiert von, wie gesagt, Joe Taslim, der so ein bisschen da die chinesischen Besetzer anführt und völlig überzeichneten Bösewicht spielt. Also was auch immer du so, ne, für Karikaturen dir vorstellst für so einen Bösewicht, genauso wird das porträtiert, aber da komme ich gleich noch zu. Wir wissen, dass die ganzen Schauspieler da körperlich durchaus fähig sind. Und ich finde, Schwertkampf ist so eine Sache für sich bei Martial Arts. Weil Schwertkampf geil aussehen zu lassen, mit Wucht dahinter, ne? Das ist gar nicht so easy. Und das kriegen sie ziemlich gut hin hier. Also die Inszenierung, die ist sehr ordentlich gemacht. Die Choreos, die sind cool. Wenn es denn welche gibt, sind nämlich nur eine Handvoll Action-Szenen wirklich. Ansonsten wird relativ viel versucht, da einen Plot zu erzählen, den wir so oder so ähnlich schon mal gesehen haben. Der alte Herrscher wird weggemacht, hat aber ein kleines Kind, das wird beschützt hinterm Berg von einem Krieger und dann kommt es doch wieder in die Schusslinie, das Kind, und der muss dann doch, und das war alles so Schema 0815 so ein bisschen für mich. Tut mir echt leid, ja. Und das dann gepaart mit dem Joe Taslim, der halt im Vergleich zu den restlichen Figuren, die halt so sehr reduziert spielen, wie man das, glaube ich, kennt auch vom koreanischen Kino so ein bisschen. Mhm. Oder vom ostasiatischen Raum generell vielleicht. Und der ist halt völlig überzeichnet da. Hat auf einmal auch da so eine westliche Freundin bei sich, die irgendwie die ganze Zeit Schlangen streichelt. Keine Ahnung, wo die herkommt. Redet auf jeden Fall fließend Chinesisch. Wahrscheinlich Sklavin. Die versuchen da so ein bisschen den ernsten Unterton mit reinzukriegen. Auch für mich kommt das alles nicht so richtig final zusammen. Ich würde es jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen. Um die Action-Sequenzen ist es gut. Du merkst das Budget im Scope. Teilweise in der Postproduktion. Die 6,8 kann ich einfach absolut überhaupt gar nicht mitgehen. Ich war noch mit mir am Hadern.
Das ist ja jetzt nicht so hoch, 6,8.
Nee, also es ist nicht so hoch. Aber es ist halt kurz vor einer 7, wo wir dann schon hier direkt unser Trademark Boxolide vergeben. Langsam, aber sicher. Und gerade für so einen Film, so einem Genre, habe ich gedacht, na, vielleicht erwartet mich da eine positive Überraschung, aber die blieb halt für mich zumindest leider aus. Und ganz nüchtern betrachtet, mit allem, wir hatten jetzt so die letzten Tage ein bisschen Martial Arts Action Veranstaltung. Ich bringe vielleicht auch in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr mit.
Ja, Martial Arts, also Cook-Veranstaltung, Coach-Veranstaltung.
Cook-Veranstaltung, ja. Ich wäre eigentlich so bei 2,5 von 5 nur. Ich hatte noch überlegt, sind es 2,5 oder 3, aber nüchtern betrachtet, mit nochmal drüber schlafen vor der Episode heute, lande ich halt eigentlich eher nur bei 2,5. Also da musst du schon echt Fan sein, damit ich sage, gebt euch das. Naja, jetzt nicht komplett.
Ja, eine 2,5 ist ja auch nicht schlecht. Also Red Notice haben wir da ja anfangs eingetütet.
Anfangs, ja. Der ist auch schlecht gealtert, die 2,5, ne? Nee, also gibt's, glaube ich, bessere Kandidaten, wenn man da in das Martial Arts Genre gucken möchte, als The Swordsman aus Korea von 2020.
Und das war schon dein Fazit insgesamt?
Das war leider schon mein Fazit, weil müssen wir jetzt nicht zu sehr an die Länge ziehen. Ich will jetzt hier auch nichts verreißen.
Mhm. Das ist ehrenhaft.
Für die Action ist es cool, alles andere ist eher so meh.
2,5 Sterne, mal gucken, ob ich das mit meinem nächsten Kandidaten von meiner Liste vielleicht nochmal toppen kann. Und zwar, ich war ja gerade eben schon mit Spitzen 10 unterwegs, ne? House of the Dragon.
Vielleicht
Überschneiden wir uns jetzt.
Vorsicht!
Ich wollte es eigentlich letzte Woche schon mitbringen, und zwar Dayshift von Netflix.
Da haben wir wohl Überschneidungen.
Das ist ja absolut ekelhaft, Alex.
Da ja, zählt bei mir auch in die Action, sorry.
Okay, dann, also Film von J.J. Perry. Jamie Foxx spielt mit, da musste ich beim Gucken auch nochmal nachgucken. Der ist schon 54 Jahre alt, der Kollege.
Nice, ne?
Das ist gut gehalten bis jetzt auf jeden Fall.
Ja.
Dave Franco ist noch da mit dabei und das ist eigentlich so, ja, Snoop Dogg kann man noch erwähnen.
Ja, hat der Trailer einen expliziten Punkt versucht rüberzubringen, dass flippend Snoop Dogg mit dem Film ist.
Das sind so die einprägsamsten Szenen. Und ich kann da mal kurz zusammenfassen, um was es letzten Endes in Dayshift geht. Und zwar, Bud Jablonski lebt im Sonic in Kalifornien und hat einen ganz besonderen Beruf. Er ist ein geheimer Vampirjäger. Doch aufgrund seiner raubeinigen Art ist er vor längerer Zeit aus der offiziellen Jägergewerkschaft geflogen und kommt daher nur schwer über die Runden. Da passt es Bud so gar nicht, dass der letzte Blutsauger, den er zur Strecke gebracht hat, ihm nachträglich noch jede Menge Ärger einbringen wird. Ende. Dayshift, Netflix. Wir hatten letztens über den Trailer gesprochen, passend zum Release. Und soll ich einfach mal starten?
Auf jeden Fall.
Jetzt teilen wir uns ja quasi einen Slot, wenn du den auch dabei hast. Um dich trotzdem noch kurz mit ins Boot zu holen, wir hatten den Trailer geguckt, wie gesagt. Und wir hatten beide gesagt, es ist bunt, es ist knallig, nimmt sich vielleicht nicht selbst ernst. Vielleicht ist es ja ein bewusstes B-Movie, vielleicht mit so einem bisschen so einer Annonce kultig zu werden, wo man vielleicht auch einen zweiten Teil gerne gucken mag.
Ja.
Es gab aber vieles im Film, wo ich dachte, das möchte ich jetzt eher nicht hinterfragen. Also das mit der Vampirjäger-Gewerkschaft, das fand ich ganz witzig. Aber auch dieses mit Vampirzähne sind wertvoll, die werden verkauft. Es gibt ja Verkaufswerte. Es ist
eine Industrie gebildet drumherum.
Ja, ist es oder ist es nicht? Keine Ahnung. Also wer bezahlt das dann auch? Dann gibt es noch so diverse Logiklücken für mich im Film. Es wird so unglaublich drauf rumgeritten auf Vampirklassen und Arten. Aber prinzipiell spielt es im Film überhaupt keine Rolle, außer dass du vielleicht mal so einen kleinen Hinweis mitkriegst. Es wird auch gesagt oder mitgegeben, so das Gefühl, Vampire sind prinzipiell alle böse, aber letzten Endes gibt es ja noch so eine Nachbarin, die eigentlich auch eine Vampirin ist und die eigentlich ganz gut ist und auch die Rolle von Seth, da war ich mir nicht sicher, wie entscheiden die das jetzt, wer kategorisiert das, ob jetzt gut oder böse.
Ja.
Und später im Film gibt es auch noch so eine Opferung in einem Tempel. Da habe ich entweder kurz geschlafen oder ich habe storytechnisch einfach nicht mitgekriegt, warum man da
wo
jetzt
der
plötzlich, wo der Tempel herkommt und warum man in dem Tempel ist. Und der Tempel an sich war so, was ist denn das jetzt für ein Setrest, den sie da gefunden haben in irgendeinem Backlog? Das war das war weit weg von dem bunt und knallig. So viel erstmal kurz zur Ausstattung und dem Ganzen. Willst du da schon irgendwo reingrätschen,
Alex? Kann ich machen. Also für mich war es ähnlich. Ne? Ich fand generell das ganze Setup, das Worldbuilding und so weiter, fand ich ganz unterhaltsam. Es wirkte tatsächlich so ein bisschen, wie ich gehofft hatte, so ein wir nehmen es nicht so ganz ernst, Worldbuilding Richtung John Wick mit diesem Vampir-Twist ein bisschen. Ja,
auch mit der Gewerkschaft halt, das fand ich
mit der Gewerkschaft und diesen ganzen Regeln halt. Wo es mich aber dann auch abgehängt hat, ist, okay, also scheinbar weiß aber niemand. Zuerst dachte ich, okay, in der Welt ist es etabliert, dass es Vampire gibt. Und dann kristallisiert sich aber raus, nee, das ist schon eine geheime Sache. Aber
super
dafür kannst du in jeden Pornshop gefühlt reingehen und versuchen irgendwie illegal halt da deine Vampirzähne, die du dir unter den Nagel gerissen hast, zu verscheuern. Das war so ein bisschen dünn, fand ich. Ja, und dann der restliche Plot, da blieb für mich dann auch nicht mehr so viel übrig. Die haben halt extrem viel Zeit in dieses Worldbuilding reingebuttert, haben extrem viel Zeit investiert in die Figur um Jamie Foxx, also um Bud, und seine Familiensituation sozusagen darzustellen und seine Motivation generell, die den Film treibt. Und dann machen sie so Nebenbaustellen auf, wie du schon gesagt hast, um James Francos Figur, die Nachbarin, auch wegen unterm Strich auch die Motivation der Bösewichter, nenne ich es jetzt mal. Das kommt dann alles zu kurz irgendwie. Da war entweder keine Zeit mehr da oder keine Lust oder es wurde nicht als wichtig genug erachtet. Und so viel Energie, wie sie investiert haben in dieses Worldbuilding, das wirklich geglückt ist, so wenig hat es halt dann gepasst, weil ich nicht wusste, wo ich die Figuren da wirklich einzuordnen habe.
Mir hat gefühlt auch einfach das Händchen gefehlt, diese Charaktere wirklich sinnvoll letzten Endes auszuformen und da auch wirklich gut zu positionieren. Und das merkst du, fand ich auch, oder ich hatte da extrem mein Problem mit der Filmtochter von Jamie Foxx, nämlich der Paige, die dann den ganzen Film durch Blutlachen, Terror und Leichen mitgezogen wird, wo ich denke, dieses arme Kind ist doch völlig, das hat doch Trauma, Traumata ohne Ende.
Display vom Handy geguckt oder vom Tablet und nichts
aber mitbekommen. Aber auch zum Schluss, man läuft da quasi durch einen Berg von Leichen und macht dann noch Späße, dass man doch jetzt zusammen mit der Familie
Happy Go Family,
ne? Das krasse bildinhaltliche Schere.
Ich fand, da waren tatsächlich auch ein paar nette Ansätze dabei, so mit, er wird kontrolliert und passt ja da in diese Gewerkschaft rein, auch das, was sie mit der Figur von Seth dann machen wollen. Mhm. Die Nachbarin, wie gesagt, die Anführerin, also die Böse, die übrigens Oliver Masucci als Sidekick hatte, wo ich zuerst dachte, was treibst du denn da in Hollywood bitte?
Ja.
Herzlichen Glückwunsch, so good stuff, Mr. Dark.
Leider völlig vergeudet, um da kurz reinzukriechen.
Auch komplett vergeudet, auf jeden Fall. Also da waren so ganz viele Ansätze, wo ich dachte, oh, das wollte er jetzt mal, ach so, nee, macht er doch nicht.
Mhm.
Ah, das war so ein bisschen, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen.
Für mich der größte Pluspunkt war eher dann noch beim Schauspiel tatsächlich zu finden und da ganz klar Richtung Dave Franco, was du gerade angerissen hast. Er darf zwar nur diese Klischee-Dödelrolle spielen, aber gerade in Kombination mit Jamie Foxx war da großes Potenzial da. Leider Drehbuch, dann lauter Pipi-Kaka-Witze vor allem.
Ich fand, in diesen ganzen Szenen wird mir die Figur um Jamie Foxx auch nicht sympathischer gemacht.
Ja.
Also das ist so ein unglaubliches von oben herab Macho-Gehabe jedem gegenüber gefühlt, obwohl er ja derjenige ist, der da so ein bisschen in Bittstellung ist.
Es entwickelt sich halt kein ernstzunehmender Charme für mich letzten Endes und das fand ich halt schade.
Nee, für mich hat dann da auch die schauspielerischen Fähigkeiten weder von dem Jamie Foxx, der sie hat, wissen wir ja faktisch, Oscar prämiert, und wegen mir auch von dem Dave Franco, haben da halt irgendwie überhaupt nicht zünden können. Dafür ist für mich der positivste Aspekt des Films tatsächlich die Action und die Inszenierung der Action.
Mhm.
Die Choreos sind sehr, sehr unterhaltsam und ja, again, wie alt ist Jamie Foxx?
54.
Richtig, und es gibt dann auch größere Actionsequenzen, Verfolgungsjagden, sehr erfolgreich mit FPV-Drohnen, sehr virtuos dabei, teilweise eingesetzt. Das kommt da für mich relativ gut zusammen, muss ich gestehen. Fühlte sich auch einigermaßen fett an, hat mich gut unterhalten, darf es natürlich nicht hinterfragen. Aber das hat prinzipiell Spaß gemacht. So gut wie die Action da gleich mit dieser Eröffnungsszene oder auch mit der Verfolgungsjagd ist, so unglaublich underwhelming ist dann dafür aber das Finale. Da habe ich nicht mit gerechnet. Da habe ich gedacht, jetzt ziehen sie richtig vom Leder. Und dann ist es auf einmal vorbei, als es angefangen hat.
Mhm.
Jetzt ein bisschen überspitzt formuliert natürlich. Ja, verstehst du? Spitze Szene. Aber das war dann auf einmal so, es fühlte sich ein bisschen gerusht an, muss ich gestehen.
Ja, wie gesagt, ich bin auch überhaupt gar nicht mit dem Set da klargekommen. Und dann auch, wie gesagt, Oliver Masucci, der nichts weiter machen darf, außer böse gucken und fauchen. Gut, er darf nur ein, zwei Schläge austeilen, aber das fand ich auch super schade. Ja.
Was ich schön fand, war, dass man gesehen hat, dass sie ganz viel versucht haben, in Camera zu lösen. Ne? Mit Make-up, mit Kostüm, mit Prosthetics. Mhm. Nicht so viel mit VFX, außer da, wo es nötig war. Und das sieht man, das kommt dem Film zugute. Ich glaube, da konnte man auch ein bisschen Geld sparen vielleicht sogar. Das hatte einen gewissen Charme für mich, aber da ist viel liegen geblieben, gefühlt an Potenzial.
Ja.
In jeglicher Hinsicht eigentlich.
Mhm. Das habe ich auch so ein bisschen in Fazit gerade gegossen, wenn ich das mal vorlesen darf. Außer du willst noch mal irgendwas
hinten
drauflegen. Also für mich liegt, wie gesagt, Stuntman ja eigentlich, J.J. Perry, der in unglaublich vielen Stuntproduktionen oder Filmproduktionen als Stuntman tätig war, mit Dayshift sein erstes Regiewerk in den Ring. Inszenatorisch spürt man schon das Know-how, wie du es gerade gesagt hast, was Einzelkämpfe, Explosionen und ganz generell handgemachte Action angeht. Im Kontext dieser knallbunten Vampirjagd geht die filmische Erfahrung dann aber für mich nicht ganz auf. Die Charaktere, wie gesagt, die kommen nicht über das Klischee-Niveau hinaus und auch der Humor zieht meistens nur sehr flach durch das Drehbuch. Und einige Ansätze, wie beispielsweise, wir haben es jetzt mehrmals gesagt, die Vampirjäger-Gewerkschaft, die sind nett gemeint, erreichen aber nicht den Charme, um diverse Logiklöcher zu stopfen, die es da noch gibt. Deshalb bin ich auch d'accord mit den Bewertungen, die man so findet. 57% bei den Rotten Tomatoes Kritikern und 67% nur bei den Zuschauern. Das ist okayisch. Eine 6,1 bei IMDb und wie letzte Woche bei Not Okay, wenn da irgendwie die 5 in Reichweite ist vor dem Komma bei IMDb, dann wird es schon
knifflig, ja.
Ja, dünnes Eis. Und ich habe trotzdem gesagt, irgendwie bei Red Notice und gerade du bei The Swordsman, 2,5 Sterne habe ich noch vergeben.
Habe ich auch. Und ich würde mich da deinem High Fazit five. Im Prinzip, ja. Ja, leider, ne? Würde mich da anschließen. Ich finde, da wurde ganz viel Setup und Potenzial vertan mit einer zu flachen Story. Die Möglichkeiten des Casts werden verschenkt, wenn es da um schauspielerische Leistungen geht. Die Action kann dann da für mich so ein bisschen noch versöhnlich mit reinspielen. Ansonsten wäre es, glaube ich, eher zu einer 4 tendiert sogar.
Aber was auch 4 von 5?
Entschuldigung, eine 2 in dem Fall, Entschuldigung. Okay. Ich gucke gerade hier nebenher aufs IMDb.
Sorry. Ach Mensch, Alex.
Ja, er hat so nur 2 tendiert. Insbesondere, weil die Action auch nicht komplett überzeugen kann, wie ich gesagt habe. Ne? Im Finale geht es komplett unter.
Verpufft es ein bisschen, ja.
Da verpufft es. Style over Substance wurde, glaube ich, probiert. Ne? Auch mit dem Soundtrack, der eigentlich ganz, ganz cool war. Aber es hat nicht so richtig gewiped für mich, leider. Ich bin gespannt, ob das reicht für eine Fortsetzung eventuell oder ob sie da eine Serie draus bauen wollten, weil wenn ich das Gefühl habe, dass sie so viel Zeit und Energie investieren, ich bin übrigens fertig mit meinem Fazit, das ist jetzt nur noch so ein Epilog.
Okay.
Wenn die da so viel Energie investieren in so Worldbuilding, dann habe ich immer das Gefühl, wollt ihr ein Universum draus zimmern? Weil das ist nett gemeint und so, ne? Aber dann macht halt erstmal einen guten Film und dann kann man vielleicht auch über ein Universum sprechen. Nicht das Universum mit einem schlechten Film und dann sich wundern, dass es niemand geguckt hat.
Ich glaube, einer geht davon aus, und das ist Jamie Foxx, der hat in einem Interview gesagt, also Franchise, bla, irgendwas, das könnte er sich schon gut mit Day Shifts vorstellen.
Da wir aber nirgendwo, ich habe zumindest auf die Schnelle jetzt nichts gefunden, dass Netflix groß Werbung damit dafür gemacht hätte, wie viele Millionen Haushalte es zu geguckt haben und weltweit erfolgreichster Netflix-Film, bla blub, scheint es also jetzt, glaube ich, so ein bisschen vielleicht hinter den Erwartungen eines zumindest Jamie Foxxes zu bleiben. Wo ich sage, ja, wäre okay für mich.
Ja, also Lückenfüller, der jetzt so nicht so hundertprozentig überzeugen konnte.
Genau, geht 1,5 Stunden, ist so, ne, von mir aus so.
Wollen wir mal rüberlunzen, vielleicht ins Kino, was da die Woche anläuft, ob das ein bisschen besser wegkommt.
Ja, gibt ja hart.
25.8. ist ja heute und wir können ja mal gucken, was in dem Kino, in den Kinos so anläuft. Und da muss ich auch sagen, da ist die Crème de la Crème der Mittelmäßigkeit. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt ziemlich hart von mir formuliert, aber alles, was ich jetzt vorlese, sind schon so, das sieht alles interessant aus, aber ins Kino muss ich vielleicht jetzt nicht unbedingt dafür gehen. An erster Stelle hier, Beast, deutscher Untertitel. Jäger ohne Gnade. Und zwar Film mit Idris Elba. Schalter Copley auch dabei.
Ist das sogar eine Netflix-Produktion?
Beast? Nee, eigentlich? Ich glaube, das ist ein
Astra-Kinofilm.
Ja. Tatsächlich, ich glaube, das ist irgendwie Lionsgate. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich Lionsgate. Versucht das mal herauszufinden. Trailer haben wir ja nicht besprochen, wahrscheinlich aus gutem Grund. Also wenn ich Idris Elba irgendwie mit Löwen wrestlen sehen will, weiß ich nicht. Dann
ach, vergiss es, Beast of No Nation, vergiss es, war in meinem Kopf komplett falsch verdrahtet.
Oh, das ist aber auch gemein, stimmt, jetzt wo du es sagst,
sorry.
Ist das selber Beast,
sorry.
Beast of No Nation?
Ja,
ist es nicht, also nicht verwechseln, Jäger ohne Gnade, deshalb nochmal in Deutschland drunter geschrieben.
Ist auch totaler Quatsch, aber das so funktioniert mein Kopf, ein tiefer Einblick gerade.
Sehr, ja, sieht auch sehr trashig B-Movie-mäßig aus, vielleicht ähnlich Day-Shift.
Ich verstehe es halt nicht, ne? Da kommt, das ist wie der Weiße Hai, war früher vielleicht cool, aber ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Jetzt wird da irgendein wildes Tier als Monster porträtiert, keine Ahnung, das kam irgendwie.
Ich glaube, Weißer Hai wäre immer noch zeitgemäß, aber nicht das, was man in dem Trailer hier von
Beast
gesehen hat.
Ja, aber es wird aber nicht einfach irgendwie so eine Tiergattung einfach pauschal verdammen, weißt du?
Ja,
so,
das, ja.
Ja,
das stimmt.
Weiß ich nicht. Schwierig. Ja.
Ein bisschen mehr zum Grusel noch, The Invitation, deutscher Untertitel, Bis das der Tod uns scheidet, ein Film unter anderem, ich habe mir den nicht ausgesucht, ein Film unter anderem mit Natalie Emanuel, die man ja hier aus Game of Thrones zum Beispiel kennt oder Fast and Furious mittlerweile auch, und das ist ein bisschen Ready or Not, nur ohne das Lustige, oder?
Ja.
Oder?
Ja, aber ich war ja auch kein Radio Not hat auch nicht so für mich final gezündet.
Ja, Dito. Das geht schon in die Grusel-Horror Revenge, aber auch Richtung.
Ich hinterfrage hier auch, was, das ist jetzt ganz, ganz gemein, wenn ich es überspitzt formulieren darf, weiß ich nicht, warum das im Kino läuft.
Ja, das habe ich mir auch gefragt. Deshalb, wie gesagt, die Crème de la Crème. Vielleicht
nicht bei
der
Prime oder so.
Ja. Wir machen mal weiter mit Bulletproof, ein Film mit Vinnie Jones. An erster Stelle auf der Casting-Besetzung wird er hier gelistet. Ich muss aber sagen, ich habe den Trailer gesehen, ist ein astreiner Actionfilm, muss man jetzt nicht viel, glaube ich, drüber wissen.
Ja, hast du auch das aktuelle IMDb-Rating gesehen?
Nee, warte, bevor ich vielleicht noch kurz, ich habe ihn nicht gesehen, deshalb ist es umso interessanter, wenn ich jetzt vorher noch sage, ich fand den Trailer, der hat ein paar richtig gute Shots dabei.
So, prüf doch parallel mal das IMDb-Rating.
Nee, sagst du doch einfach, komm, gib's mir.
Warte, nee, dann mache ich jetzt nochmal hier eine ganz frische
drück noch mal Session. F5.
Ja, weil einfach um
Bulletproof von James Clayton.
So, jetzt, Achtung, pass auf. Bulletproof.
Ja.
Oh Gott, ja. Vorführeffekt, wir reden mal noch ein bisschen drüber. Nee, Bullet Train wollen wir nicht. Ist cool, wie IMDb so tickt. Also ja, so. Das ist vermutlich der bessere Film. Möglicherweise. Unglaublich.
Lass mich nicht hängen, Alex.
Nee, mach ich nicht. Aber ich bin doch der Beste im Überbrücken von unangenehmen Pausen, oder? Findest du nicht auch?
Das funktioniert auf jeden Fall bis jetzt sehr gut. Ich habe schon versucht, den Regienamen reinzuschmeißen. Mehr kann ich mir nicht aus der Nase ziehen.
Es sind ja Stand jetzt nicht mal 1000 Bewertungen, die abgegeben wurden. Von daher muss man das alles mit Vorsicht genießen noch. Aber es steht bei einer boxsoliden 4,5. Das ist schon...
Und wir haben gesagt, wenn die 5 in die Nähe kommt, und dann meint man halt schon die Vorkommastelle. Und wenn selbst dann die 4 noch...
Ich meine, als ich, glaube, die Tage reingeschaut hatte, als er frisch quasi nach oben gerutscht ist, sage ich mal, was die Releases betrifft, stand er bei 3,7 kurzzeitig oder so. Wo ich mir dachte, das tendiert bei mir so Richtung Jiu-Jitsu-Niveau und da ist was ganz tief in mir kaputt
sogar,
gegangen.
Oder? Hast du da nicht abgebrochen?
Da habe ich abgebrochen.
Eieiei, so weit soll es nicht kommen. Komm, dann lass uns...
Prüfen wir nebenher nochmal das IMDb-Rating von Jiu-Jitsu, nur damit ich mich besser fühle.
Mach das mal kurz. Ich kann sonst... Das ist
ein Nicolas Cage-Film übrigens, ne? Haben wir drüber gesprochen?
Ja, das ist...
2,9! 2,9!
Das ist hart.
Habe ich also nichts mehr verpasst offensichtlich. Was kommt denn noch im Kino?
Ja,
Kino
soll ich mal wegrennen? Komm, wir können ja mal hier in die deutschen Lande gucken. Es gibt ja teilweise noch deutsche Beiträge. Und zwar Over and Out von der Julia Becker. Unter anderem mit Julia Becker.
Mit Julia Becker,
ja. Aber auch Jessica Schwarz und Nora Tschirner spielen mit. Und ich fand den eigentlich ganz süß vom Trailer. Ist so ein bisschen deutsches Kino, Roadmovie auch. Aber es darf natürlich nicht fehlen, dass irgendeine dramatische Komponente mit drin ist. Und ja, fand den aber ganz nett gemacht, den Trailer. Hat mich ein bisschen erinnert an Hin und Weg mit dem Florian David Fitz damals von 2014. Ich weiß gar nicht, wie alt der mittlerweile ist. Also so eine süß dramatische Roadmovie, Coming of Age, wir finden wieder zusammen.
Nichts,
oder auch
das
nicht
mich
Geschichte.
Jetzt ins Kino ziehen würde, muss ich gestehen.
Dann halt nicht, again. Alex. Dann guck doch die Känguru-Verschwörung, die am gleichen
Auf
Tag heute in die
Fall.
Kinos kommt. Ich wusste gar nicht, dass Marc-Uwe Kling, von dem er die Känguru-Chroniken kommt,
selber Regie geführt hat,
dass er selbst Regie führt. Und ich fand den Trailer richtig dolle daneben von dieser Känguru-Verschwörung.
Das ist aber das Problem manchmal, ne? Ich glaube, du brauchst jemanden Externes, der deinen Stoff dann auf die Leinwand bringt im Zweifel, ne? Der sich damit auskennt.
Ich meine, der erste, die vielleicht. Känguru, war es die Chroniken?
Ja, Chroniken, ne? Oder? Keine Ahnung. Ich muss, auch hier muss ich gestehen, ich habe es probiert. In Hörbuchform, das Buch. Auch gar nicht mit warm geworden, kenne aber total viele im Freundes- und Bekanntenkreis, die das extremst feiern. Deswegen war es für mich wenig überraschend, dass es da Filme irgendwann von geben wird. Mhm. Ich finde halt, dass die Special Effects reißen mich da halt komplett raus. Das sieht halt wirklich echt trashig aus.
Ich finde das Känguru gar nicht so schlimm, aber ähnlich wie bei dir. Ich habe mir sogar das Buch damals gekauft und dachte so, irgendwas mache ich falsch, keine Ahnung, habe es abgebrochen und auch mit den Filmen bin ich nicht d'accord. Aber für alle, die das wissen wollen, Känguru-Verschwörung, ich wollte es hier nochmal erwähnt haben, ab heute im Kino. Und auch ab heute, Little Demon, neue Animationsserie, kommt auf FX raus. Soll dann zu Hulu kommen. Jetzt stellt sich die Frage, rutscht es irgendwie dann auch heute zu Disney Plus? Ich habe noch nicht geguckt und weiß nicht,
definitives
ob das da
vielleicht.
Macht. Ein definitives vielleicht. Mit Aubrey Plaza, Lucy DeVito und Danny DeVito sah eigentlich ganz nach einer ganz witzigen Animationsserie aus. Und es geht um die Tochter von Satan, die ihre Kräfte kennenlernt und irgendwie an der Highschool gleichzeitig noch klarkommen muss. Wer kennt's nicht? Ab morgen. 26.8. Wir gucken nochmal in die Streaming-Plattformen rein und ganz oben steht hier auf der Liste MeTime mit Mark Wahlberg und Kevin Hart. Hast du den Trailer gesehen?
Ja und nein. Hard Pass.
Krass, oder? Also, wo ich den Trailer gesehen habe.
Aber ich gebe dir Brief und Siegel, die Leute rennen denen auf Netflix die Bude ein, ne? Wieder.
Alter.
Wie hier so Spencer Confidential und die ganzen Adam Sandler-Sachen.
Das gab's ja auch alles.
Ja, ja.
Und dann wird es wahrscheinlich wieder auch die geben, die sagen, so ein Schmutz, größter Netflix-Schrott. Aber Leute, wenn ihr euch den Trailer anguckt, also wer sich da falsche Hoffnungen macht, was er da zu sehen bekommt, Dios mio, ich sag nur Fallschirmfliegen, Fallschirmspringen.
Der Erfolg gibt diesem Film recht.
Eieiei. Naja. Mhm. Mehr interessiert mich da schon Soul Vibe aus Südkorea. Stellt euch Fast and Furious vor, in Korea, in den 80er Jahren. Trifft es einigermaßen, Alex?
Ja, aber ich bin jetzt tatsächlich nach meinem Korea-Hype mit, ich guck mal, wie Korea jetzt, wo sie geile Filme machen, quasi Schwertkunst, Martial Arts machen, wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Okay, den Freifahrtschein wieder zurückgezogen.
Genau, den kompletten Freifahrtschein zurückgezogen, ja. Prinzipiell klingt das nach meiner Baustelle, aber ich würde hier ein bisschen abwarten, nicht direkt ins Kino rennen wollen. Oder in dem Fall Netflix. Auf Netflix gucken. Ich würde erstmal gucken, wie sich das Rating ein bisschen einpegelt. Mhm. Ja, Rating ist nicht alles, das weiß ich selber, aber bei der Fülle an Content muss ich ja irgendwie Kriterien ranziehen, um auszusieben.
Kann das absolut nachvollziehen. Gleicher Tag, da hat man schon drüber gesprochen, ist vielleicht eher deine Baustelle. Samaritan mit Sylvester Stallone auf Prime.
Da greifen dann so die kompletten Basic Instincts von früher. Kindheitsheld hat einen Film gemacht. Was sehe ich da? Ach, er ist ein abgehafteter Superheld. Warte.
Ja,
sag mir wann und wo, ja. Okay, 26.8. Prime, all in.
Go for it. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, was davon hältst.
Da kannst du mal schwer von ausgehen.
Und für alle, die das Apple TV Plus Abo haben, ab heute letzte Staffel, glaube ich, weil Staffel 3
yes,
von
Staffel.
C mit dem Jason Momoa. Nicht gesehen, aber hier nochmal erwähnt.
Korrekt. Ich habe das nach 2 Episoden abgebrochen.
Stimmt, hat man da mal drüber gesprochen?
Ganz am Anfang. Ich habe ja da mal so ein Abo von Apple TV Plus gehabt und habe dann alles mal reingeguckt, was die da an Initial-Content rausgehauen haben. Also auch sie. Und ich sehe es nicht. Bedimmt.
Okay. No pun intended. Ab 30.8. noch ein bisschen in die Zukunft geschaut. Da kommt The Patient auf Hulu raus. Ja, auch nochmal die Frage. Disney Plus, kommt es dann zu euch? Ich habe jetzt nichts Konkretes gefunden.
Das wäre cool, weil da hat mich der Trailer tatsächlich gehuckt, muss ich gestehen. Das finde ich interessant.
Ich habe mittlerweile mindestens eine Review gelesen, die meinte so, oh, das ist richtig gutes Psycho-Thriller-Drama-Dingens mit Steve Carell und Domhnall Gleeson. Ist ja auch ein geiler Cast eigentlich.
Ja, Steve Carell mittlerweile auch durchaus angekommen in seriösen Rollen. Ne? Kann er.
Was man immer gar nicht so wahrnimmt, weil ich meine, Office, wann hat er angefangen? 2003? Und ich meine, 2005 hat er ja schon in Little Miss Sunshine mitgespielt.
Ja.
Also da hat er ja auch schon.
Ich meine, er macht ja immer noch mit Space Force zum Beispiel, Rest in Peace.
Definitiv. Eher dem Komödiantischen immer zugeordnet, definitiv, ja. Also 30.8. kommt der Fulu raus, ob es auf Disney Plus rauskommt, dann jetzt auch in einer knappen Woche überraschen lassen. Ein Netflix-Tipp noch, I Came By ab 31.8. mit Kelly MacDonald, George McKay und Hugh Bonneville.
Ein geiler Name.
Mhm. Das ist
ein Motorradliebhaber, Deep Cut.
Das ist ein Insider, ja. Hat gar nichts mit Zweirädern zu tun, sondern hier typische Home Invasion. Und George McKay kriegt wo von Hugh Bonneville irgendwas mit, dass der da irgendwie tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwelche Leichen im Keller vergraben hat.
Ja.
Oder auch nicht.
Kino-Release, ne?
Nee, Netflix. Oder ist es, warte mal, jetzt bin ich gerade selbst durcheinander. Ist es nicht... let me google that for you, Alex. Heute sind wir aber schlecht vorbereitet.
Nee, das ist, glaube ich, Netflix, ne?
Ich dachte, das ist Netflix. Oder ich habe mich verlesen. Siehst du, das fehlt nämlich diesmal bei meinen Dingens hier.
Während du das rauskriegst, kann ich ja über das eigentliche Highlight sprechen.
Bei Netflix, ich habe es eben bestätigt. 31.8. kommt gut auf Netflix raus. Kein Kino-Release.
Zur Ehrenrettung der Releases. Da haben wir jetzt gerade so relativ wenig gute Haare dran gelassen, habe ich das Gefühl.
Flieg mal rüber.
Fliegen wir mal rüber zu den News, aber irgendwie auch zu den Releases, denn so ganz, ganz heimlich hat sich mit Release heute...
Ne, am 23. Doch war es schon.
Am 23.
Am Dienstag, Alex.
Am Dienstag? Mhm. Oh, ich dachte, das wäre heute gewesen.
Ja, das ist, ich weiß auch nicht immer.
Ich hab's nicht mit den Dienstag und den Donnerstag.
Hey, irgendwie kommt
es völlig egal. Top Gun Maverick, Baby. Top Gun Maverick.
Hallöchen.
Ist auf einmal im Heimkino verfügbar. Auf allen gängigen Plattformen zum Download, Streaming, tralala, also gegen Einwurfzahlen klingender Münze. Die Scheiben lassen noch auf sich warten, glaube ich. Hatte
ja,
mal geguckt.
1. November oder was?
Die kommen erst Richtung Oktober, glaube ich, Ende Oktober. Aber ich war ja im Kino. Mhm. Ich kann es nicht erwarten, nochmal zu schauen, weil der ist in meinem Gedächtnis besser gealtert. Und ist mit Abstand, ey, der erfolgreichste Tom Cruise-Film aller Zeiten, hat ja zuletzt jetzt noch Infinity War überholt, zumindest was das US-Einspielergebnis betrifft, steht weltweit bei knapp 1,4 Milliarden, ist glaube ich auf Platz 15 oder so, der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Völlig crazy, keine Ahnung, wieso der so steil gegangen ist. Also schon ein bisschen, weil generationsübergreifend, ne, funktioniert er halt einfach. Ich fühlte mich bestens unterhalten und war total überrascht. Ich hatte nämlich so ein bisschen drauf hingefiebert. Es gab nämlich keinen wirklichen Release-Termin und dann hieß es auf einmal, übrigens in einer Woche, und dann fing der Countdown an auf Social Media, wo ich dachte, aber der läuft doch gerade noch im Kino und spielt jeden Tag mit irgendwie 2 Millionen ein, allein in den USA. Und jetzt sagt er mir, eine Woche auf einmal ist er im Streaming. Das ist eher, war interessant vom Marketing-Perspektive her.
Also ich war auch überrascht. Ein Kollege von mir war jetzt am Sonntag im Kino und der meinte, der Saal war bumsvoll.
Das ist crazy, oder? Also ist geil, weil der Film hat so ein Stück weit verdient halt, ne?
War ja auch ein gutes Stück hier Dauernews in unserem Podcast, weil sollte er eigentlich im Corona-Lockdown-Jahr gerade zu uns kommen.
Stell dir vor, der Crucial Tom hätte nicht darauf beharrt, das ins Kino zu bringen, sondern die hätten das irgendwie ins Home Entertainment verklappt, diesen Film.
2 Jahre vor sich hergeschoben. Wir haben hier schon unsere Witzchen gemacht, wenn er dann nun kommt oder nicht. Aber hat sich anscheinend ausbezahlt. Ich bin auch fasziniert darüber, wie jetzt die Release-Politik ist. Man hat auch nicht vorher groß was darüber gehört, dass der irgendwie geleakt wurde. Also ich glaube, auch da macht der Cruise Tom, das macht er alles selber aus seinem Safe, lädt der da irgendwo die das Dinger in die Kinos.
Die DCP ist direkt auf den.
Und hat es jetzt plötzlich irgendwo hochgeladen bei Amazon, dass man, oder bei allen VOD-Anbietern, dass man es jetzt plötzlich ab Dienstag abrufen konnte. Also, ja.
Ich meine, ich verstehe, dass man es nicht an die große Glocke hängt, um halt die Kinogänger quasi ins Kino gehen zu lassen, ohne dass die vielleicht wissen, dass es in einer Woche schon auch zu Hause
kommt. Einem Kollegen gesagt, der ist trotzdem ins Kino gegangen. Der meinte, das kommt nächste Woche raus. Oh ja, ich gehe
ins Kino. Es ist auch ein Kinofilm. Ich hätte auch empfohlen, gerade auch, weil es ja IMAX-Szenen gibt, zu sagen, schaut ihn euch auf der größten Diagonalen an, die euch zur Verfügung steht.
Ich bin gespannt, Alex. Ich bin jetzt diese Woche noch nicht dazu gekommen, aber ist quasi hier ganz, ganz oben auf meiner Watchlist. Das heißt, nächste Woche vielleicht gibt es nochmal einen Nachklapp. Partytime. Nicht so Partytime bei HBO, um hier vielleicht noch die letzten Neuigkeiten kurz nochmal reinzuballern. Das ist die dritte Woche in Folge, glaube ich, Alex. Kann das sein?
Please stop, he's already dead.
Ja. Seit 2 Wochen reden wir darüber. HBO, Warner Mutterkonzern, ist mit Discovery Plus zusammen gemerged worden. Erstes Batgirl, nicht released worden, ab in die Tonne. Diverse Original-Filme, jetzt geht's weiter bei den Serien.
Breaking News gehört zu Batgirl noch, habe ich ganz frisch jetzt noch in Social Media gab es wohl die hotten Gerüchte, dass die Regisseure sich versucht haben, auf die Server zu connecten und festgestellt haben, dass wohl der gesamte Drehcontent gelöscht wurde. Zitat, die haben nicht mal die Szenen, die Batman-Szenen übrig gelassen.
Hart.
Das ist echt krass. Egal.
Das ist tough. Und es geht weiter. Mittlerweile wurden auch um die 40 Animationsserien von HBO aus dem Streaming-Angebot gerissen, also auch in die Tonne gekloppt. Davon 20 Originals-Produktionen und sogar so große Namen, Batman, Caped Crusader, weg und 2 Looney Tunes-Filme. Also so Bugs Bunny, Warner, hallo?
Die Warner-Baustelle, ne? Und ich meine, Batman zieht ja eigentlich tendenziell immer, ja? Gerade auch Animationsserien. Batman hat ja so eine Reputation, ne?
Ja.
Und was mir so besonders das Herz bricht, es gab vor einigen Jahren 2 Staffeln von der Serie Young Justice Animationsserie. Phänomenal gut.
5 Staffeln, ja, oder was waren das?
Dann wurde es Jahre später jetzt wieder aufgegriffen, wo ich dachte, habe ich nicht mehr mit gerechnet, ja, dass es weitergeht. Und dann gab es nochmal, ich glaube, 2 Staffeln, dritte und vierte. Und jetzt haben sie gesagt, auch die, nope, nothing, that's it.
Oh Mann.
Ja.
Einfach weg, ne?
Sad Potato.
Und viele der Kreativen, die bei den Serien beteiligt waren, haben sich bei Twitter dementsprechend auch ausgekotzt oder ihren Unmut geäußert, dass jahrelange Arbeit einfach weg ist, also nicht nachvollziehbar, auch nirgendwo mehr abrufbar dann diese Serien. Das ist natürlich hart.
Genau, geht in die gleiche Kerbe wie das mit Batgirl und was sie hier gemacht haben mit dem Animationssektor, nennt man, glaube ich, im Fachjargon, sie haben einen Netflix gepult.
Oh, das ist hart. I'm not okay with this.
Dazu konträr haben sie jetzt versucht, so ein bisschen die Preispolitik zu korrigieren. Ich weiß nicht, ob das Schadensbegrenzung sein soll.
Ablenkungsmanöver,
Image aufpolieren, in Kombination vielleicht halt eben mit der Review, die du ja heute mitgebracht hast, mit einem Game of Thrones Spin-off.
Mhm.
wurde gesagt, okay, dann machen wir die Preise günstiger für die Abos.
Kommt zu uns. So ein bisschen Randfingermäßig, ich weiß es nicht.
Ja, ja. Und dann haben sie es ja versucht, auch noch clever zu spielen und haben einen, aus meiner Sicht, relativ sexyen HBO Max, das ist, was euch die nächsten Monate und Jahre mitbringt, wenn ihr hier für lau oder für günstiger das Abo schießt.
Für günstiger, ja.
Das ist, was euch erwartet. Und ich muss gestehen, also ich hoffe, das ist okay, wenn wir so einen fließenden Übergang machen zu den Trailern.
Ich hätte es nochmal hart abgekartet. Wir sind jetzt bei den Trailern angekommen. Fließender Übergang tatsächlich.
Der Trailer selber und ist nämlich tatsächlich ganz geil gemacht, finde ich.
Schon.
Der bringt dir nochmal tatsächlich zusammen, was für eine Klasse, Qualität und in welcher Fülle und Menge HBO da qualitativ hochwertige Serien im Portfolio hat.
Yes. Und ein großes Ding haben sie sich aber bis zum Ende des Trailers aufgehoben.
Ganz genau. Tokyo Vice zweite Staffel und Warrior wurde angekündigt. Ach so, warte, danach Warrior kam noch was, ne?
Ja, und zwar nochmal ein extra Part im Trailer, wo es nochmal kurz schwarzbildmäßig pausiert wird. Und dann sehen wir endlich die ersten bewegten Bilder von The Last of Us.
20 Sekunden kurze Szenen. Für mich haben sie sich absolute Heartbreak-Momente ausgesucht.
Ja, sehr ikonische Sachen, die man, wenn man die Spiele gespielt hat, auch wenn es nur wenige Frames war, schon erkennen konnte, wo sie drauf beruhen.
Genau, aber ansonsten natürlich jetzt nicht wirklich aussagekräftig die paar Szenen.
Nick Offerman war dabei, das hat mir eigentlich schon gereicht in den 20 Sekunden. Und ich frage mich jedes Mal, wie macht er das denn bei den ganzen Filmen und Produktionen? Haare ab, Bart rasiert, Bart dran, lange Haare. Also entweder einen unglaublichen Haarwuchs, so per Knopfdruck, oder Hut ab auf jeden Fall.
Das ist das gleiche Team, es ist ja alles HBO, Warner, das ist das gleiche Team, das den Cavill Bart in Post gefixt hat.
Achso, das kann natürlich sein, ja.
Nee, keine Ahnung.
Sah jetzt heiß?
Gut aus. Ich bin jetzt nicht heißer als vorher eh schon. Ich bräuchte tatsächlich noch den richtigen Trailer, um besser bewerten zu können, wie heiß ich jetzt wirklich bin.
Ich hätte ja gern die Serie an sich. Haben wir aber leider auch noch kein Release-Datum. Immer noch nicht.
Nee. Aber wie gesagt, sie wissen, was sie da haben, haben das jetzt angemessen auch mit diesem Trailer zelebriert, würde ich sagen. Und das sind ihre Stärken, sollen sie halt ausspielen, ne? Diese ganze negative Presse gerade. Ja, wenn du es wirklich mal runterbrichst auf was ihr da habt in diesem Trailer, mega halt. Was ist das Problem halt? Wenn ihr das noch ausbauen würdet, ich verstehe es nicht.
Das ist auf jeden Fall hier gerade so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, glaube ich. Also auf der einen Seite plutscht man da alles aus dem Streaming-Angebot und haut man hier so einen fetten Trailer raus. Wie immer natürlich die ganzen Links zu den Trailern und Teasern unten hier, wenn ihr mal runterscrollt, wo immer ihr auch gerade seid, in der Podcast-Beschreibung. Außer ihr habt das MP3 runtergeladen, dann geht nochmal zurück auf unsere
Frage
Website.
Frage an dich, Ronny. Bla.
Bitte gerne, ja.
Steht jetzt in deiner Kindheit, deiner Jugend, warst du großer Addams Family Fan?
Das ist ein harter Turn und ich muss sagen, ich fand's amüsant. Ich bin jetzt aber keiner, der da irgendwie T-Shirts und irgendwie das eiskalte Händchen Socken oder so hat.
Ja, aber da bist du ja schon in den Untiefen unterwegs. Das eiskalte Händchen ist ja schon, muss man ja kennen. Denn ich kenn's natürlich auch so ein bisschen, aber ich bin nie so richtig warm geworden mit dem Humor, mit den Figuren, mit den Filmen.
Es ist ja schon sehr Tim Burton-esque. Das muss man ja auch mögen.
Ja.
Christina Ricci ist natürlich auch sehr hängen geblieben mit ihrer Rolle.
Gut.
Wurde jetzt aber abgelöst.
Wurde sie abgelöst, genau. Es gibt eine neue Serie von Tim Burton, Wednesday. Also
es dreht sich alles um die Tochter
der Addams Family. Diesmal aber porträtiert von Jenna Ortega. Habe ich zuletzt gesehen in Scream 5. Da hat sie das ganz gut gemacht.
Nicht gesehen.
Und die Eltern jetzt hier neu gecastet mit Catherine Zeta-Jones, ewig nicht gesehen.
Ich muss jetzt zweimal angucken.
Ja, passt aber super. Und was noch viel besser passt, Luis Guzman.
Passt ja gut für dich. Ist ungewohnte Rolle, oder?
Ich fand's geil, ihn zu sehen. Ich finde, das passt super. Gerade weil jetzt auf Social Media auch ganz viele, Zeichnungen von früher kursieren und wo der Ursprung ist. Und da gab es, glaube ich, keine Interpretation, die näher dran war als er jetzt.
Außer bei der Animated Series, ne? Da haben sie ja, glaube ich, auch so ein bisschen die gleiche Richtung eingeschlagen.
Ja, ja.
Aber die Catherine, die ist, fragt man Frauen nach dem Alter, macht man eigentlich nicht, ne? Aber da muss ich mich doch jedes Mal fragen, wann war das nochmal mit.
Das Interessante hier ist.
Mit der Meisterdiebin.
Ich hatte. Sie verbringen ja zuerst ein bisschen Zeit im Trailer damit, uns nochmal zu erklären, dass es hier um die Addams Family geht. Und dann gibt es so einen krassen Turn. So nach dem Motto, okay, du wechselst jetzt die Schule und bam, jetzt bist du in so ein bisschen Sabrina-Setting.
Ja, Sabrina-Setting.
Jetzt muss ich gestehen, ich bin ja Sabrina-Fan. School
for the Gifted.
alle Staffeln geguckt.
Das ist mir neu, oder? Haben wir da mal drüber geredet?
Die vielleicht nicht bei offenem Mikro, aber das fand ich richtig gut. Das war gut gemachtes Zeug.
Wenn du jetzt noch sagst, dass du auch Riverdale geguckt hast.
Nee, leider nicht. Das war mir dann irgendwann auch schon zu viel. Naja, das gab ja dann Crossover mit Sabrina, weil es ja gleiches Universum. Ja, und da war ich dann nicht abgeneigt, aber es waren zu viele Staffeln, um das aufzuholen. Und nee. Man kann nicht alles gesehen haben. Und daran hat es mich ein bisschen erinnert. Ich weiß noch nicht, ob es dieses gleiche Niveau erreichen kann, wie es bei Sabrina dann halt geschafft wurde.
Ja, ich bin mir auch noch unsicher, ist denn das dann wirklich da das komplette Szenario? Ist ja so ein bisschen School for the Gifted, oder?
Also ist so ein bisschen School for the Gifted. Und es ist die Frage, ist es dann halt so ein bisschen, gibt es einen wirklich krassen roten Faden? Oder ist es halt so Monster of the Week-Style?
Na, ja, da bin ich mal gespannt. Also es hat mich jetzt nicht so mega gehuckt, weil ich sagen muss, also wie gerade eben, ja, Addams Family ist ein Ding. Gerade damals auch dieses Cast von den Originalfilmen, das war schon extrem gut.
Und es gab ja auch den Animationsfilm, da habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie erfolgreich der war.
Dass ich sage, gab es da nicht sogar einen zweiten Teil schon?
Sitzt die Welt da draußen und sagt, wann gibt's endlich wieder Addams Family Content?
Oder ist das so ein amerikanisches Ding eher? Weil ich glaube, in Europa ist es doch eher so ein Nischending. Aber ich bin gespannt, ich fand den Trailer natürlich ganz witzig, ob ich es mir jetzt unbedingt gebe, ich weiß es nicht.
Genau, also zwei Sachen dazu. Zum einen, das Ganze erscheint auf Netflix, wann genau wissen wir nicht. Interessant hier wieder, ne, mit der Trailerpolitik, Herbst 2022 und es ist Netflix, bedeutet, überlegt euch genau, ob ihr die erste Staffel schon mal gucken wollt. Das ist mein gut gemeinter Hinweis da an der Stelle.
Naja, also Netflix bekommt mittlerweile gute Konkurrenz von HBO Max, aber wie lange die Serien da anhalten werden, weiß man nach wie vor da nicht.
Genau, jetzt runden wir das ab.
Mit,
ich war zuerst unsicher, ob ich da überhaupt, mit Feierabendbier, ob ich den Trailer überhaupt gucken möchte. Und dann habe ich dann reingeschaut und muss gestehen, The Greatest Beer Run Ever. Ja, das ist der Titel. Und es ist auch gleichzeitig Inhaltsbeschreibung.
Warum hast du Angst, den Trailer zu gucken?
Aber ich, der Titel und dann Hauptrolle Zac Efron, wo ich dachte, okay, gut. Und dann, okay, aber Russell Crowe spielt auch mit, okay, ja, ich höre zu. Und Bill Murray auch, okay, dann gucke ich mir jetzt sofort den Trailer an.
Ja, ich wollte gerade sagen, einfach weggenappt, den Alex.
So, ist eine Apple TV Plus Produktion, das mal vorweg gesagt. Ne?
Ja, also selten hier vertreten, generell auch bei den Releases.
Genau. Streaming-exklusiv, ein Spielfilm. Und worum geht's eigentlich? Ne? Zac Efron sagt irgendwie aus Spaß, betrunken in einer Bar, dass es eigentlich ganz cool wäre, während gerade der Vietnamkrieg tobt und da Freunde, Verwandte, Bekannte, junge Leute in den Krieg ziehen, dass es cool wäre, denen mal ein Bier zu bringen. Und alle sagen, na, du Idiot. Und er sagt, na, ich krieg das irgendwie hin und lässt sich dann da irgendwie einziehen und verwickeln und ist dann da in Vietnam unterwegs, mitten im Krieg eigentlich, mit einer großen Tasche voll Bierdosen.
Ja, genau.
That's tatsächlich about it. Und der Film bringt nochmal den Punkt rüber. Klingt vielleicht ein bisschen gaga, aber das ist tatsächlich irgendwie passiert, so oder so ähnlich.
Ja, und, so oder so ähnlich. Wahrscheinlich etwas dramatisiert alles, aber ja.
Natürlich, aber ich saß die ganze Zeit während des Trailers da und dachte, das sieht alles recht solide gemacht aus.
Ja.
Und die ganze Zeit schwang aber so ein Only in America mit.
Erstens das, auch wenn es natürlich in Vietnam spielt.
Peter Farrelly, weißt du, was ich meine, ne?
Ja, Peter Farrelly, muss man ja noch sagen, führt Regie. Also das kann,
wichtig, ja,
muss wahrscheinlich auch ein bestimmtes Niveau schon mitbringen. Und man muss ja auch sagen, nachdem wir ja letztens gesagt haben, hey, wir hatten jetzt mal den Koreakrieg auch mal hier beleuchtet, schwappt man hier natürlich wieder zu Vietnam rüber. Vietnamkrieg geht immer, muss man ja fast sagen.
Ja.
Ist aber auch eine gute Ausgangsbasis, um zu sagen, ist wahrscheinlich eine witzige Geschichte an sich. Aber trotzdem, wenn du einen Vietnam-Film hast, dann musst du immer bittersweet irgendwas mit reinbringen, dass der auf jeden Fall
los wird. Du, ich fand, da waren im Trailer
und
da waren schon so ein paar Szenen dabei, wo ich dachte, kriegt ihr das mit dem Humor zusammen? Weil allein im Trailer diese kurzen Momente da mit dem kleinen Kind auf der Straße, wo ich dachte, das löst bei mir gerade schon so viel aus. Wollt ihr da wirklich diese Assoziation haben irgendwie? Ich weiß es nicht.
Die Spannweite vom Genre, die wird da, glaube ich, echt ins Extrem geführt, weil komödiantisch und gleichzeitig irgendwie noch dieses an sich sehr ernste Thema, muss man ja einfach mal ganz klar sagen.
Und für mich vielleicht strapaziert auch, vielleicht auch überstrapaziert. Ich weiß nicht, ob der Film das zusammenbringt. Ich glaube, da brauchst du tatsächlich gutes Drehbuch und richtig starke Regieleistung.
Was mich ein bisschen rausgebracht hat bei dem Trailer, eine Sporttasche mit 30, 40 Dosen Bier.
Und die hört nicht auf.
So wie leichtfüßig kann man sich denn bitte schön bewegen, auch wenn die einmal so locker den Arm runterrutscht? Und wie verhalten sich die Dosen, wenn die du dann aufmachst?
Ja.
Also Details, ich weiß, aber sorry. Wann können wir uns selbst ein Urteil bilden? 30. September hat der Alex, glaube ich, gerade gesagt. Apple TV Plus für alle, die das Abo haben.
Das ist richtig.
The Greatest Beer Run Ever. Nochmal
ja,
um den Titel.
Existiert, ja.
Nochmal um den Titel runterzukriegen.
Bedimmt's.
Ja, wir sind heute richtig aufgeladen, aber wir sind leider schon am Ende der Sendung, Alex.
Das heißt, wir schließen mit Social Media.
Ja, Instagram, Twitter und oder Facebook. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr den Film dann sehen werdet am 30. September oder alle anderen Filme und Serien, die wir euch heute vorgeschlagen haben oder drüber geredet haben, auch schon gesehen habt oder eine andere Meinung drüber habt. Wir sind über jede Kommunikation glücklich. Ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet.
NSRT Podcast.
Achtung, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Ja.
Oh nice, da war es wieder. Sehr gut, das geht doch runter wie Öl.
Warme Butter. Oder Honig, wie auch immer.
Ja, oder Bier.
Oder warmes Bier. Was?
Ah, warm.
Mit einem Ei drin, weißt doch.
Gut, wir reden uns schon wieder über Kopf und Kragen, von daher ist
über Kopf
Zeit,
und Kragen, ja, das stimmt.
Die Outro-Musik zu cuen, bitte. Ich bedanke mich fürs Zuhören für dich, Ronny, dass wir uns wieder zusammengefunden haben zu Episode 157. Ich sage, bis nächste Woche.
Ich sage, schreibt iTunes-Bewertungen und Spotify-Bewertungen abgeben.
Ja, wir sind im Abmoderieren. Genau. Bye, bye.
Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.